Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, keine Termine und noch leicht einsitzen. Eigentlich ein ganz normaler Montag hier bei uns. Guten Tag, wir sind früher dran als sonst, weil es gibt verdammt nochmal gute Gründe. Werder Bremen hat gestern Abend Sonntag 4:2 in Wolfsburg gewonnen, Jan.
Ja, und deiner Stimme hört man es an, würde ich sagen. Ich hatte dich schon gefragt, bist du erkältet oder leicht angeheisert?
Nein, ich habe den ganzen Sonntag im Kirchenchor. Ja. Nein, natürlich. Es gab auch eine Menge Gründe, laut zu werden in diesem Spiel. Und ganz nebenbei hatte Gaëtan aus dem Fanclub auch noch Geburtstag. Ja. Und es war ja eine große Runde im Froggies.
Was denn, die Froggies Gospel Singer.
So ähnlich, genau. Ne, da war ich sozusagen, okay, ich geb's zu, mein Nebenjob ist auf dem Fischmarkt Aale verkaufen.
Ja, Aale die da.
So ist es. Nee, das war ein schöner Abend.
Ja. Willkommen zu Folge 209, Marvin und die Grüllabfuhr. Ja, klingt wie Kinderbuch. Du hast den Titel vorgeschlagen. Ich habe erst 5 Minuten gelacht und dann gesagt, nehmen wir. Aber warum wir den nehmen und warum und wie ihr drauf oder wie du drauf gekommen bist, musst du mal eben bitte kurz erklären.
Naja, nicht ganz alleine, muss ich sagen. Okay. Liebe Grüße gehen nochmal raus an Jan und Jannis, mit denen wir da, vielleicht haben wir uns auch angebrüllt und sind deswegen alle noch heiser, weil wir den Titel so gut fanden. Nee, das ist sozusagen in so einer Gemeinschaftsproduktion entstanden. Liebe Grüße auch an Dennis, Kevin und Dex, die noch drumrum saßen. Okay, Grüllabfuhr.
Stichwort leicht mal, einsitzen.
Stichwort immer noch leicht einsitzen. Ja. Ich sag mal, das ist jetzt nicht das größte Wortspiel aller Zeiten, wenn da 7 Leute drauf kommen, Grüllabfuhr. Aber es zeigt auch, wer dachte, mit Top, Köhn und Namaste sei alles abgeräumt. Nein, nein, wir können immer noch einen draufsetzen. Genau wie Werder.
Ja, krass, ne? Ey. Also jetzt mal unterm Strich rauszugehen aus diesem Spiel nach 90 Minuten mit dem Ergebnis und der Leistung in Halbzeit 2 hätte ich nach 45 Minuten noch nicht gedacht. Im Übrigen, kleines Anekdötchen am Rande, heute, ich habe natürlich eigentlich im Prinzip seit gestern Abend, 19.45 Uhr, alle Zusammenfassungen, Relives und hast du nicht gesehen, durchgebinged. Ja. Mhm. Bei Sport 1 und bei der Sportschau weiß man immer noch nicht so genau, wie die Werder-Spieler heißen. Hast du das auch gesehen?
Ja, die ARD ist fest immer noch bei Stage.
Genau. Und Sport 1 ist bei Leinen.
Ja, auch schön.
Ja, Leinen los.
Leinen los. Ja. Schreibe ich auf.
Ne? Schon. Ja, genau. Schreibe ich auf. Ja. Entschuldige bitte, ich wollte dir nicht in die Parade fahren.
Nee, das ist so falsch, dass wir das nicht mal ironisch als Titel verwenden würden.
Ja, und solange die solche Fehler machen, müssen wir uns über die faktischen Richtigkeiten unseres gefährlichen Halbwissens in unseren Folgen noch nicht so doll Gedanken machen.
So, Köntext ist King und Namaste.
Ja, genau.
Aber wieso musstest du denn alles nachgucken? Ich wollte dann gar nicht, also ich wollte nicht noch Salz in die Wunde streuen, aber es kam so kurz vor an. Das ist ja so gar nicht meine Art.
Genau.
War ja sonst gar nicht. Aber ich glaube, so kurz vor Anpfiff bekam ich eine WhatsApp von dir, wo du mal irgendwo Stau bei Husum, verdammt dich.
Ja, so eine piep, Kacke.
Echt, piep. Ja. So, und dann habe ich auch, habe ich mir eine Träne weggewischt, weil du mir schon wieder so leid hattest. Dann dachte ich aber, okay, wenn ich zurückdenke, unsere besten Spiele hast du jedes Mal verpasst.
Ja.
Vielleicht ein gutes Omen. Erzähl deine Geschichte.
Wobei, ich glaube, ich habe den Turnaround geschafft gestern. denn wir waren noch an der Nordsee, oben in Schleswig-Holstein, weil wir in der Nähe von Hamburg wohnen. Und der Rückweg, du kennst mich ja, ne? So, wenn Werder 17:30 spielt und ich bin ungefähr 2 Stunden weg von meinem Fernseher, dann werde ich ab 12.30 Uhr nervös. Und hatte ein bisschen Hummeln im Hintern und lange Rede, wir sind dann dort keine Ahnung, um kurz vor 4 oder so, sind wir da weggefahren. Und ich wusste schon, und dann kam natürlich der erste Verkehrsservice, nur vor dem Elbtunnel, 5 Kilometer schau ich so, nein, ja. Scheiße. Und ja,
das was sind soll diese ich sagen? Momente, wo im Familienauto die Temperatur um 5 Grad sinkt.
Ja, genau.
Weil und Papa, dann, wenn Papa anfängt zu schweigen.
Ja, genau. Du kennst mich mittlerweile ja. wirklich zu gut. Wir sind losgefahren und die Hoffnung, dass in der Stunde Fahrzeit bis zum Elbtunnel sich dieser Stau vielleicht auflöst, sind schnell zerschlagen worden. Mhm. Ja. Wir standen also im Stau vor dem Elbtunnel, es wurde 5:15, es wurde kurz vor 5:30, es wurde 5:30. Ja. Michael Augustin, der liebe Kollege von NDR, vom NDR, war schon bei NDR 2 in den kurzen Schalten immerhin zu hören und irgendwann hatte ich die glorreiche Idee, weil wir ja im Stau standen, ich mache einfach übers Handy The Zone an, ja, und lass den Sound einfach übers Autoradio laufen.
Oh.
So kriege ich dann wenigstens einen Live-Eindruck, ja.
Aber es gibt auch die Audiothek, ne?
Ja, ja, gut,
aber. Das sind ja alle Spiele live.
Aber bei der Sauna ist halt noch Bild dabei, ne? Also ich sag nur, solange ich im Stau stehe, ist ja nicht verboten, einmal
ich kurz sag mal, hast du recht? Und bei The Zone, muss ich aber sagen, ist meistens Bild dabei, wenn es nicht mal wieder wegbricht. Für
gut, gestern ging es ganz gut, allerdings hatte ich dann die Rechnung ohne den Wirt, ohne meine Frau gemacht.
Ohne die Wirtin.
Ja, ohne die Wirtin, die nach 30 Sekunden sagt, ist das jetzt einfach der Live-Ton vom Bild? Ich so, ja. Und sie so, oh nee. Ja, und dann kennst du mich dann auch gut.
Ja, ich hoffe, sie ist dann ausgestiegen.
Habe ich dann, genau, dann setzt du dich bitte oben aufs Dach. Jedenfalls habe ich dann wieder Radio angemacht und habe wenigstens dann das Zone-Bild ohne Ton laufen lassen können und habe dann auch prompt das 0:1 aus Werder-Sicht gesehen und mir in den Klaus-Schlappner-Hut gebissen, wenn man so möchte.
Ja, das ist, ich fühle ein bisschen mit dir, fühle mich ein bisschen zurückerinnert an meine Kindheit, wo man so irgendwo Zigaretten versteckt hat oder ne, wenn man dann
an deine Kindheit.
Oder Jugend oder wo man dann bei den eigenen Kindern dann irgendwann Jahre später hinterm Bett die 100 Schokoladenverpackungen
Papiere, genau.
Ne, so, dass das alles heimlich sein. Ja, okay. Es ist sprechen wir da nicht drüber. Es gab schönere Dinge als die Stimmung bei euch im Auto.
Du, und wenn der Tag so ausgeht, ja, ist alles vergeben und vergessen.
Ja. Wann warst du denn dann zu Hause?
Ich war zu Hause also im Prinzip, als die Nachspielzeit der ersten Halbzeit lief.
Ja, das ist ja perfekt.
Ja, naja, ich stieg aus. Ich sagte, ich gehe noch mal kurz mit dem Hund in den Garten, weil ich hatte damit gerechnet, okay, kannst du die zweite Halbzeit in Ruhe angucken, ne? Vor der Glotze dann. Und dann hatte ich alles erledigt, ging rein, mach kurz das Handy an, um den Zwischenstand zu checken und sehe, huch, da ist ja noch ein Tor gefallen. So, ja. Und dann habe ich schnell das Tablet zur Hand genommen, mir, und das finde ich ja bei, also man kann ja von The Zone und Preispolitik und so viel halten, ne? Aber
oder auch sehr wenig, ja.
Ja, genau. Viel wenig halten.
Ja.
das liebe ich aber daran, man kann halt eben auch im Livestream noch jederzeit eben einmal zurückskippen zu den Szenen aus der ersten Halbzeit. Dann konnte ich mir das Tor nochmal in Ruhe angucken und ja, der Rest ist fast schon wert. Geschichte, mindestens für diese Saison.
Ja, aber man muss ja sagen, im Nachhinein hast du wenig falsch gemacht.
Ja, sehr effizient Werder geguckt, das stimmt, ja.
Absolut, wenn du Nachspielzeit, erste Halbzeit einschaltest und dieses wirklich, also ich behaupte ja, und das können wir später auch nochmal genauer in unserer küchenpsychologischen Therapiestunde erläutern, ich glaube, wir schnallen noch gar nicht, wie wichtig, wie groß dieser Sieg war gestern. Ich glaube, dass wir werden Ende der Saison oder so oder nächstes Jahr in der Retrospektive werden wir sagen, das Ding, Wolfsburg, das war so wichtig.
Ja, das kann gut sein. Ja.
Und dieses Tor, das kannst du nicht wissen, ja, weil du die erste Halbzeit ja nicht gesehen hast. Aber ich sage dir, wenn dieses Tor nicht fällt in der Nachspielzeit, dann spielen wir bis Weihnachten um Platz 14. Ja, und gucken nach unten und hätten die Bux voll mit vor Leverkusen schon und den nächsten Wochen und wären in ganz anderen Regionen in der Tabelle unterwegs. Als es jetzt ist, durch diese eine Aktion die ja nur passiert ist, weil du gerade da warst und den Fernseher angemacht.
aber das habe ich ehrlicherweise schon vor dem Spiel gedacht, ne, dass ich halt wirklich dachte so, ey, wenn wir das jetzt verlieren, ne, wenn es so gekommen wäre, wie ich es noch in der letzten Folge getippt habe, ja. Nämlich sang- und klangloses 1-3 gegen Wolfsburg.
Ja.
Dann habe ich gedacht, oh nee, und dann kommt Leverkusen, dann bist du schon wieder in so einer Situation, wo du ganz genau weißt, wenn du jetzt noch mit ein bisschen Unglück eine Schraube gegen Leverkusen kriegst, dann hast du damit die ganze Hinrunde zu knabbern.
Ja.
Und deswegen Gold wird, man muss dann aber ehrlicherweise auch sagen, kann ich zumindest zu mir selbst sagen, ey, mal mittlerweile wäre es wirklich mal angebracht und berechtigt, ein bisschen mehr Vertrauen zu haben in die Stabilität, in die mentale Stabilität dieses Teams.
Ja.
Wir haben schon so oft drüber geredet und mittlerweile ist es ja wirklich keine Überraschung mehr, dass die es schaffen, sich ja wirklich aufzurappeln.
Richtig.
So, ne? Und das fand ich, also wirklich, das war eine der bemerkenswertesten
Comebacks.
Also, ja, wobei es lag natürlich auch daran, dass Wolfsburg das erlaubt hat, ne? Aber trotzdem, spielerisch fand ich das in der zweiten Halbzeit so beeindruckend. Alter Schwede.
Ja. Krass. Stimmt, und bin ich bei dir, und trotzdem, wir hätten auch dieses Spiel gut 0-2 verlieren können oder 1-2 und hätten danach auch nicht sagen können, oh, da muss man aber gewinnen. Ne? Weil wenn, guck dir an, also Wolfsburg hat ja nun wirklich, abgesehen von der Finanzkraft, ja, und von der individuellen Klasse und der Trainer international erfahren und so weiter und die Ansprüche, die hatten sich ja stabilisiert, die hatten einen klaren Plan, die hatten ja noch ein schwereres Auftaktprogramm als wir, muss man sagen. Also die haben schon richtig gute Gegner gespielt und waren ja in einem positiven Trend, ja, und sind ja auch in der ersten Halbzeit, und da steigen wir dann vielleicht wollen wir damit dann mal einsteigen eben?
Ja, gerne. Musst du mich so ein bisschen durchschleppen, weil, wie gesagt, ich habe die erste Halbzeit nicht in voller Gänze gucken können bislang.
Okay, komm.
Nimm mich an der Hand.
Ja, oder ich nehme dich Huckepack.
Ja.
Ja. Nee, es war, also du meintest ja, ne, es wird Zeit, mehr Vertrauen in die innere, ne, oder in das Vertrauen der Mannschaft in die eigene Stärke zu haben. Ehrlich gesagt, dieses Vertrauen habe ich schon seit dem Aufstieg. Ja? Das ist ja das, was ich immer mit Ubuntu meine, ne? Und wo wir sagen, das ist unsere Superkraft sozusagen, ne, dass wir das Trainer und Team eine Einheit sind und genau die eine Idee gemeinsam verfolgen, weil sie wissen, wenn wir das nicht tun, ne, dann sind wir nur mittelmäßige Individualspieler. Aber als Team funktionieren wir gut. Ne? Und das war wirklich ein Ubuntu-Sieg. Absolut.
Ja.
Absolut. Und ich fand auch, dass man genau sehen kann, wie viel Kopf ausmacht in einem Spiel. Weil wenn du das siehst, ne, jetzt, du hast die erste Halbzeit nicht gesehen. Wollen wir da mal ein bisschen durchrocken?
Ja,
kurz?
Gerne. Ja,
was
gerne.
Du nämlich nicht gesehen hast und wo schon Kopf anfängt, ne? Ey, nach 20 Sekunden muss Werder schon 1-0 führen.
Weil, also, Kontext, ich habe natürlich die Zusammenfassung gesehen, unter anderem diese Szene auch. Du meinst den Ball, der Gröll so weit wegspringt, ne?
Richtig. Nach 20 Sekunden, ne, geht schon das erste Mal unser Matchplan auf, nämlich da zu attackieren, da zu pressen. Und da in den Raum zu kommen und dann springt Gröll der Ball weg, also wirklich richtig schlecht war das, wo du halt auch merkst, das war halt noch die Aufregung. So, und was das dann mit Gröll gemacht hat in der ersten Halbzeit, diese Szene hat ihn verfolgt, also als hätte er einen Rucksack mit Pflastersteinen um, ja. Nach dieser Szene guckt er schon wie so ein angeschossenes Reh irgendwie, ne, und ne, weißt du, so verunsichert und oh Gott, und jetzt, ne, und erwartet so, also dieser Blick von einem Kind, wenn es weiß, irgendjemand schimpft mich gleich aus, und zwar zu Recht, ne, so, und den Anschluss habe ich verdient, und das hat er wirklich, der hat in der ersten Halbzeit, in den ersten 20, hat er Szenen gehabt, wo man wirklich dachte, wo auch wirklich, wir waren viele Leute vom Fanclub, 30 und bestimmt mindestens 25 sind absolute Fans, ja, mögen den und so, und geht mir ja auch so, aber selbst die meinten, ey, Alter, der ist ja völlig überfordert, dem sind Bälle weggesprungen, der war zu spät, der hat, also, es hat nicht so richtig funktioniert, und er lief rum wie Falschgeld. So.
Das ist schon krass.
Wirklich krass.
Ja, das ist vor allem auch krass, weil, also, und wie gesagt, ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen. Ich bin rausgegangen aus dem Spiel und dachte, okay, Gröll, Duxch, Weiser, stärksten Spieler des Spiels.
Ja, und das fand ich also bemerkenswert, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, dass von diesem Marco Gröll aus der ersten Halbzeit nichts mehr da war. Ja, und auch das wieder ausgelöst durch so ein paar, ja, durch so Dinge im Kopf, ja, wo er dann ein, zwei gelungene Situationen hatte und sich daran dann wieder aufgerichtet hat. Also der hat sich wirklich selber da wieder reingekämpft, ja, und war dann am Ende richtig gut.
Ja, richtig gut. Und einfach, weil ich es nicht gesehen habe, Kommentatoren, also sowohl The Zone im Live-Event als auch dann in den Zusammenfassungen, waren sich eigentlich alle unisono einig. Erstens, das Tor für Werder in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kommt aus dem Nichts. Und zweitens, das ist der eigentliche Gamechanger. Kann man das unterschreiben? Ja.
Also würde ich absolut so sagen. Habe ich, glaube ich, da schon alle Leute voll gelabert, links und rechts neben mir. Ist so wichtig. Ja. Ole sagte das aber auch, ne? Das war extrem wichtig für den Kopf, meinte er, glaube ich, ne? Er meinte danach in der Pressekonferenz, es macht schon einen Unterschied, ob du da mit diesem Erfolgserlebnis dann in der Halbzeit sitzt, ne, in der Kabine und ne, oder ob du mit 0-1 da sitzt und ja, gezwungen bist, dieses Setting weiter zu bedienen. Denn das war ja die Story der ersten Halbzeit. Die ersten 10, 15 Minuten war Werder richtig gut. Hallo?
Ja. Ich folge deiner Ausführung. Weil das war ja auch der Eindruck, den ich so, ich sag jetzt mal, radiotechnisch hatte, im Stau vor dem Elbtunnel.
Ja.
Aber dort hieß es auch, also Werder kommt wie die Feuerwehr raus und verliert dann so irgendwie, weiß ich nicht, nach 15 Minuten so langsam den Faden.
Ja, verliert eigentlich den Faden, kann man gar nicht so richtig sagen. Also Werder hatte, ich sag mal so zwei, drei gute Chancen, ne?
Ja.
Vielleicht so keine hundertprozentige, aber immer wieder ist der Matchplan aufgegangen. Wir haben vor allem rechts vorne Pressing, den Ball erobert, sind dann relativ schnell auch in die gefährliche Zone gekommen, hatten dann einmal so schöne Kombinationen und einen Schuss von Schmied, der dann zur Ecke geht. Und also wir hatten so ein paar Sachen, wo man denkt, wenn du die richtig zu Ende spielst, dann führen wir 2-0 nach 15 Minuten. So,
habe ich diese Saison schon 17 Mal gedacht, wenn wir das richtig zu Ende spielen.
Ja, war ja immer so ein bisschen das Problem und das war, glaube ich, dann auch der Unterschied zur zweiten Hälfte. Ja. Aber was ich nur sage, ne, und was ich meinte, Wolfsburg kam überhaupt nicht durch. Ja, die Mitte war dicht mit Leo und Linen, ja, Leo echt gut gestanden, da kam gar nichts durch. Und dann haben sie halt immer versucht, Amura ins 1 gegen 1 zu schicken gegen Malatini. Ja. Ja, den haben sie sich so als Schwachpunkt rausgeguckt. Dann kam Malatini und hat ja rechts, halb rechts verteidigt bei uns. Den haben sie attackiert über Amura und dann war die Strategie. Kaminski hatte ich, glaube ich, letzte Folge erzählt, ne? Dem polnischer Stürmer eigentlich, der da jetzt linke Außenbahn spielt, hinter dem hat dann überlaufen oder ne, so von wegen Weiser unter Druck setzen, der ja auch seine Stärken eher vorne hatte. Also das war ihr Plan, ist aber auch nur so zweimal halb aufgegangen. So. Also sie hatten jetzt auch nicht hundertprozentige Chancen. So richtig gekippt ist das dann erst bei diesem Dödeltor.
War da Jung noch auf dem Feld? Ja, ne? Bei der Ecke war Jung noch auf dem Feld.
Das war ja erste Halbzeit.
Ja, ich hatte, genau, also musste mir mal sagen, wie du das gesehen hast. Also ich hatte im Auto hier Michael Augustin in der kurzen Schalte rüber ins Stadion, der hat sich sofort auf Zetterer eingeschossen und meinte, was für ein Fehler.
Das wollte ich dich nämlich fragen. War auch mein erster Impuls und ich habe mich wahnsinnig geärgert, jetzt gar nicht mal, weil es Cetera war, aber weil ich dachte, ey, jetzt haben wir hier 15 Minuten echt in Wolfsburg alles weitgehend im Griff gehabt und dann ist es wieder ein dummer individueller Fehler, ne, der das Spiel kippen lässt. Und das, und bevor wir dann gleich nochmal zur Cetera-Analyse kommen, die möchte ich nämlich von dir als ehemaligen Keeper hören. Das Spiel ist dann erst gekippt, weil dann wieder das Ähnliches passiert ist wie gegen Freiburg. Ja, dann hat sich Wolfsburg wieder hinten reingestellt, Ne? Wir mussten kommen, lagen zurück und hatten kaum Räume, weil Wolfsburg dann gewartet hat, wie Freiburg vor einer Woche in Bremen, weißt du? Und ja, du wieder dieses Wabonspiel hattest, was wir gegen Dortmund hatten, was wir gegen Freiburg hatten. Wie viel Risiko gehst du, wenn du weißt, dass im Rücken dir Wind und Amura weglaufen können? Und wenn du mit 0-2 in die Pause gehst, da, dann bist du tot.
Ja, das so. Genau, das hätte ich auch gedacht.
Ne? So, und das war natürlich dann so ein bisschen das Wabonspiel und Werder wurde dann, je länger die Halbzeit ging, hat sich dann so ein bisschen wieder aufgerafft und ein bisschen mehr Kontrolle, ein bisschen mehr Mut gehabt, aber es war halt nicht mehr so wild und dynamisch wie in den ersten 10 Minuten, weil die halt immer die Angst hatten, ne, dass Wolfsburg mit ihrem Kack Autohaus of Pain Style ne, uns dann noch einen zweiten rein pimmeln und deswegen war halt dieses 1-1 Geistesblitz von Dürksch Laufwegweiser, das geht nur, wenn du so ballermäßig schon zusammenspielst. Das ist ein verrückter Laufweg eigentlich für einen Rechtsverteidiger.
Ja, so. Und muss man auch sagen, auch ein, also auch geschlafen von, ich vergesse den Namen immer, der griechische Innenverteidiger. Ja,
den sie neu haben, ne?
Ja, der Koulirakis. Koulirakis, ja, genau. Egal, aber jetzt, aber lass uns noch mal kurz bei Zetti bleiben. Können gleich noch mal kurz auf den Ausgleich gucken, denn den fand ich in der Tat auch wirklich traumhaft.
Okay, dann machen wir es so rum. Genau.
Ja. Ne, und also ich habe es mir, mein erster Impuls deckt sich komplett mit deinem. Also ich habe auch gedacht, so ey, da sieht Zetti überhaupt nicht gut aus.
Ja. Und also ich habe egal, wo gleich die Analyse hingeht, ne?
Ja.
Es unterm Strich bleibt, er sieht einfach nicht gut aus. Also wenn der, also jetzt selbst verschuldet oder nicht, es sieht halt einfach scheiße aus, wenn der Ball praktisch durch deine Fäuste fliegt und dir in die Fresse im Fünfer und dann ist 0-1, du siehst scheiße aus. Aber du hast dir das ja nun aus 48
Kamerawinkeln angeguckt, genau.
Ja.
Ja, also ich bin bei dir, wenn wir sagen, es sieht scheiße aus. Ich bin allerdings nicht dabei, wenn wir sagen, den muss er haben. Also, glaube ich, eine Verkettung unglücklicher Umstände.
Aber das ist jetzt gar nicht meine Überzeugung.
Nee, aber das habe ich gerade auch als direkte Reaktion bei X von ganz vielen Leuten gelesen. Wie sieht das denn aus? Ich hatte auch, als ich dann zu Hause vor der Glotze endlich saß, noch bei X reingeschrieben, ich kann erst jetzt gucken, war das wirklich so schlimm von Zetti, das Gegentor? Und da schrieben dann auch schon ein paar Leute, ja, es sah schon echt nicht gut aus.
Ja.
So. Ich habe es mir dann nochmal angeguckt, weil ich dann ja auch immer gerne noch was finden möchte, was ich ihm irgendwie zugute halten kann.
Weil du auch weißt, dass ich frage.
Ja, genau. Und ich bin in der Tat auch fündig geworden. Sagen wir es mal so, ich glaube, man kann es zumindest erklären. Also
beschreib mal bitte nochmal die ganze Szene.
Also Zetterer steht auf der Linie, wartet auf den Eckball von sich aus gesehen von der linken Seite.
Ja.
Und er hat die Besonderheit, dass sich Thomas und Leo Bittencourt auf der Linie direkt vor ihm die ganze Zeit bekackeln.
Ja, ja, Wolfsburg hat jede Ecke und jeden Freistoß in den Fünfer.
Ja.
Gebracht. Glaube ich auch mit dem Hintergedanken, wenn Zetterer eine Schwäche hat, dann ist es das, ne? Hohe Bälle im Fünfer.
Ja, also, ja, okay.
Also glaube ich zumindest, dass das deren Gedanke war, weil jeder Ball dahin kam. Halt, ne?
Ja, das kann gut sein. Aber gehört für mich jetzt in dieser Szene gar nicht zum Thema. Denn Leo und Thomas schubsen und drücken und schieben sich direkt vor Zetterer im Fünfer. Ja. Also da hast du recht. Ne? Da hat Wolfsburg schon auch gesagt, da muss einer den Zetterer behindern.
Das war der Job von Thiago Thomas. Und so. Leo war dann dafür zuständig, den wegzublocken, damit Zetti Beinfreiheit hat bei der Ecke.
Bin ich dann auch bei dir, dann ist das wirklich Strategie, weil sie schlagen den Ball halt dann genau da vorne hin, wo Zetterer der Weg versperrt wird. So.
Das haben sie bei jeder gemacht, ja. Egal.
Zetterer will sich Raum verschaffen und schubst Leo, der an Thomas dran klebt, nach vorne, damit er ein bisschen Luft zum Manövrieren hat. Das Problem ist, dass der Ball jetzt wirklich gut auf den ersten Pfosten kommt.
Ja.
Zetterer muss jetzt quasi er entschließt sich sehr früh, dass er hin muss, ja, und sieht aber, scheiße, ich habe Leo und Thomas genau in meinen Laufweg geschubst. So, das heißt, er muss jetzt quasi einmal um Leo und um Thomas herum. Ja. Und dadurch, und das ist der Fehler, dadurch kommt er zu spät.
Okay, und da ist ja. der Ball schon unterwegs?
Da ist der Ball schon unterwegs und deswegen ist Cetera nicht rechtzeitig da, um mit hochgehen zu können. Okay. Und deswegen kommt er zu spät. Jetzt kommt aber das Fatale. Duxi geht hoch, weil er am kurzen Pfosten steht und den kurzen Pfosten deckt. Und er kommt nicht richtig an den Ball, um per Kopf zu klären, und er touchiert ihn.
Ja.
Und durch das Touchieren rutscht der Ball über Zetteras Fäuste und kommt im Fünfer runter, wo Thomas ihn noch rein fummeln muss. Ja, ja? Okay. So, deswegen bin ich bei dir und bin ich auch bei allen anderen. Zetti ist gar nicht richtig im Luftkampf, weil er viel zu spät kommt. Aber in dem Moment, wo Duxi den Ball touchiert, hat Cetera keinen Gegenspieler mehr. Das heißt also, er ist da nicht in Bedrängnis, und wenn Dux den nicht touchiert, behaupte ich, boxt Cetera den mit den Fäusten vorm Körper raus.
Ja.
So, und deswegen ist es eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und ja, ich bin in der Analyse dabei, Zetti kommt da zu spät, weil er diesen Umweg um Leo und Thomas rumlaufen muss. Mhm. Aber so dieses, er greift am Ball vorbei, würde ich halt nicht gelten lassen wollen, weil Duxi ihn halt unglücklich touchiert, den Ball.
Okay, so. Und das finde ich interessant. So, und da ist es immer gut, dass du da beim Torwartspiel noch deutlich mehr Expertise hast, ne? Mhm. Weil der erste Gedanke, wenn du das nur siehst, und auch die zweite, dritte Wiederholung, siehst du gar nicht, dass Duxch den Ball touchiert.
Richtig.
Das ist genau. Ja auch nur minimal. Also das ist ja kaum eine Richtungsveränderung, so dass es jetzt auffällt in der normalen Spielgeschwindigkeit.
Sieht man auch in keiner Zusammenfassung. Deswegen kleiner Tipp für Leute, die einen Werder TV-Account haben und die sich mal angucken wollen, was ich meine. Das Live-Spiel auf Werder TV ab Minute 26 und 40 Sekunden. Das ist die Szene mit der Kameraeinstellung, die quasi frontal auf Duxi und Cetera filmt. Und da sieht man das sehr gut, weil es schön nah aufgezogen ist und weil man genau sieht, wie Duxi den Ball leicht touchiert und das der Grund ist, warum der Ball nicht auf Zetteras Fäuste kommt, sondern leicht vorbei und ihm ins Gesicht fliegt sozusagen.
Alles klar. Okay, pass auf. Frage, ne? Auch mal, ich frage für viele Freunde und Freundinnen, die das jetzt vielleicht auch. Das heißt, in den normalen Fernsehbildern, Sportschau, Sportstudio, Sport 1, wurde das gar nicht aufgelöst.
Nee, aufgelöst nicht. Und ich finde, man kann es da in der einen oder anderen Einstellung, kann man es erahnen, wo man denkt so, hat er den noch touchiert? Komisch.
Ja.
Aber mit dem Wissen sieht man es vielleicht auch in den Zusammenfassung, achtet mal drauf, wem mal langweilig ist, der kann das bei Werder TV auch bei Minute 26, 40 sich einmal anschauen, was ich meine. Das wäre zumindest meine bescheidene Lesart dieser Situation.
Ja, aber das ist ja eine wichtige Lesart und da musst du auch gar nicht bescheiden sein, denn das ist ja nun mal ein echter Mehrwert so. Und deswegen war mein erster Gedanke, wo ich auch geäußert habe, weil ich das nicht gesehen habe und das auch nicht richtig aufgezeigt wurde bei der Zone, sieht das einfach aus wie ein riesiger Torwartfehler.
Ja.
Ja, so, im ersten Moment. Ja, wenn du mir jetzt erklärst, ich habe mir jetzt hier nochmal bei Werder TV und hier nochmal ein Bild und hier nochmal die 48. Kameraeinstellung reingezogen und da sieht man, dass Dux den Ball touchiert und dass deswegen das zwar dämlich aussieht, aber jetzt kein richtiger Fehler ist. Das Danebengreifen und Ball in die Fresse kriegen ist halt eher unglücklich als ein Fehler. Dann hilft mir das weiter und dann sag ich auch, okay, dann ist das kein Torwartfehler. Aber jetzt kommen wir ja dazu mit deiner ganzen Expertise, die größte Scheiße. Jetzt machst du ja neues Problem auf. Beziehungsweise siehst ja noch mehr. Und das macht es dann im Prinzip ja doch wieder zu einem Fehler, zu einem anderen Fehler, sagst du. Das geht dann aber eher in Richtung Strafraumbeherrschung. Wie, wann gehe ich raus? Wann bin ich da? Weil ich fand auch, er ist relativ spät.
Ja, genau, weil er diesen Umweg gehen muss. Und dann ist halt die Frage, muss er das nicht anders lösen? Ne? Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise, ob er besser beraten gewesen wäre, wenn er auf der Linie bleibt. Keine Ahnung, weil der Ball käme dann im Fünfer runter.
Ball kommt im Fünfer. Also das ist Torwartball und der ist ja auch jetzt nicht wahnsinnig überraschend hart geschlagen, sondern der ist lange in der Luft. Er weiß, dass er in den Fünfer kommt. So, da sehe ich halt auch, muss er denn um Leo rumlaufen über Haupt. Ich denke mir manchmal bei so einem Ball, ne, denke ich an Keeper früher irgendwie, Olli Kahn, der alles platt macht, platt walzt und den Ball, weißt du? So, der schreit so laut, dass alle sich wegducken, wenn der Ball in Fünfer kommt. Das ist dann vielleicht, aber das finde ich einen sehr interessanten Hinweis auf die Werder.de Kamera nochmal.
Ja, also ich versuche gerade nochmal, weil es mich jetzt interessiert, ne? Ich gucke jetzt gerade nochmal einmal mir ganz kurz die Szene an.
Aber ich darf schon mal zusammenfassen, ne? Es ist jetzt nicht der klassische oder der Trottelfehler in Anführungszeichen, den ich und viele andere wahrscheinlich auch im ersten Moment unterstellt haben, ne? Dass es heißt, das ist ja ein Tunnel durch die Fäuste und dann den Ball in die Fresse. Wie doof ist das? Also, so ein Trottelfehler war es nicht.
Nee, das auf keinen Fall. Nee.
Wenn also es ein Fehler war, dann passiert der vorher in der Strafraumbeherrschung, im Timing, da vielleicht Fehler. Ne? Da kann er das vielleicht verhindern, die Situation, aber als der Ball dann kommt, ist es kein Fehler mehr, weil der leicht touchiert wird. Das bringt mich weiter.
Ja, genau. Also das Ding ist halt jetzt, und deswegen will ich das gerade nochmal gucken, weil es gab einen Gedanken, als ich mir die Szene ein paar Mal angeguckt habe, und es gibt halt eine Aufnahme, das ist, glaube ich, sogar diese offizielle Torlinientechnik-Kamera, weißt du, die so direkt auf der Torlinie hängt.
Ja.
Und das hat man da jetzt leider nicht gesehen, schade, ich sehe es gerade. Ich würde mich sogar zu der These hinreißen lassen, wenn man sich die Szene nochmal anguckt mit Leo und Thomas und wie etc. Sich da verhält, weil er drumherum muss und um die anderen, ob man nicht eventuell da sogar faul pfeifen kann, weil etc. behindert wird. Ich lasse es gerade parallel mal kaufen. Ja, nee, okay, das ist kein Foul. Also Zetterer entscheidet sich für den direkten Weg, und die Frage wäre halt, ob er besser beraten gewesen wäre, sich nicht aufs Schubsen von Leo und Thomas zu konzentrieren, sondern eher darauf, rechtzeitig in den Luftkampf zu kommen. So,
weil
und dann
ihm das auch so ein bisschen aus der Balance bringt, dieses Wegschubsen, ne? Und dann okay.
Aber Fakt ist auf jeden Fall, das sieht man halt auch an den Fernsehbildern, ne? Zetterer weiß, dass das scheiße aussah.
Ja. Und dass er da nicht ganz unschuldig war und dass es natürlich auch irgendwie ein Zeichen ist, wo man mal gucken muss, wie man damit umgeht und wie man darauf reagiert, dass fast jeder Gegner Standards immer hoch in den Fünfer schlägt bei uns. Dann müssen wir vielleicht dann auch besser ausblocken oder so. Ne? Das kann dann natürlich auch nochmal eine Variante sein. Ich frage mich auch, warum Marvin Ducksch den kurzen Pfosten am Fünfer bei einer eigenen Ecke absichert. Das ist ja nun der am wenigsten Kopfball spielen kann bei uns.
Ja, ja. Wahrscheinlich, weil Toni Jung schon mit einer Oberschenkelverletzung irgendwo im Strafraum saß.
Ja, so. das ist noch ein anderes Problem. Ja. Aber unterm Strich bleibt, es ist jetzt nicht der Riesenfehler, es ist unglücklich. Und wir haben es aber geschafft, nach diesem Rückschlag dann halt nochmal zurückzukommen und das Momentum wieder zu drehen. Ne? Und das eben durch dieses 1:1 ganz kurz vor der Halbzeit. Und da muss man wirklich sagen, ey, das ist ein Ole Werner-Tor.
Ja, und, also was du gerade schon meintest, ne, das fällt nicht bei zwei Spielern, die erst seit 8 Wochen zusammen trainieren.
Richtig.
Das ist schon
auch
wirklich.
Pass also, schlägt nicht jeder so. Ja. Das ist ein absoluter Zuckerpass.
Ja.
Der also durch zwei Linien in den Lauf halb hoch, dass der Torwart nicht rauskommt und der Verteidiger nicht rankommt.
Ja, genau. In diesem toten Punkt spielt er den, ne? Das ist wirklich gut. Und was ich halt so bemerkenswert finde, deswegen meinte ich auch, okay, das ist auch schlecht von Koulirakis verteidigt, ne? Weil ich in der Super Slow-Mo sieht man das halt so geil, dass Mitch die ganze Zeit hinter ihm ist und der guckt sich auf dem Weg in den Fünfer, guckt der sich 4-mal nach Weiser um.
Ja.
Und guck, wo ist der? Und dann checkt er es trotzdem nicht, als Weiser vorbeispritzt.
Ja.
Das ist wirklich so gut gemacht und der Ball von Ducksch ist wirklich perfekt. Du kannst den nicht anders spielen, sonst ist der weg.
Richtig. Und nichts daran ist Zufall. Ja? Auch der Laufweg von Weiser, und das haben die 100.000 Mal trainiert. Immer wieder seit Monaten und Jahren dieser Ball, rechter Fuß, Weiser kommt von rechts oder Agu, irgendjemand läuft rein und dann kommt der, weiß ich nicht, wo fällt der runter, an der Ecke vom Fünfer oder so.
Genau.
Das sind ja abgesprochene, festgelegte Zielpunkte.
Ja.
Ne? Und diesen Ball spielt, ist, der Ball ist totaler Schwachsinn eigentlich. Ein toter Ball ins Nichts, ja. Wenn du nicht diesen einstudierten Laufweg mit Weiser hast. Und, also,
und Weiser gibt auch noch das Zeichen, als er lossprintet.
Ja.
Er hebt einmal kurz die Hand und du siehst, Duxch reagiert darauf sofort.
Ja. Und sie wollen es genau so und es ist blind. Und das ist eben dieser Ole Ball, sag ich mal, und diese Eingespieltheit, von der wir seit Anfang der Saison sagen, das ist unser großer Vorteil, unser großes Plus und gleicht vielleicht eine individuell, okay, bei den beiden jetzt doof zu sagen, individuell schlechtere Qualität als andere Teams, aber ne, also das ist unser großes Plus und es, wir haben wieder davon profitiert, von diesem Laufweg ne, und auch von diesem, wie soll ich sagen, Duxchi auch mal so einen Ball zu erlauben, auch wenn die ersten drei nicht ankommen, ja, und es total scheiße aussieht, weil es halt volles Risiko ist. Aber genau das, ne, und da dreht das Momentum und dann ist Halbzeit und kurz vor der Halbzeit passiert noch was anderes, was dann extremen Impact auf das restliche Spiel hat, meiner Meinung nach, nämlich Arnold muss runter.
Das wollte ich dich gerade fragen.
Ja.
Weil Werder hatte ja auch schon gewechselt. Ne? Jung ist in der 23. raus, offenbar wegen Oberschenkelproblemen. Dafür Pieper gekommen, können wir nachher noch drüber reden, den ich richtig gut fand. Also richtig dafür, gut, dass er auch auf einmal rein musste.
Ja. War das schon 23.?
Ja, sehe ich gerade. 23. Also ich habe noch gesehen, Jung saß nach dem Tor, saß Jung im 16er und musste sich behandeln lassen, nach dem Eckentor von Thomas.
Das ist echt schon das letzte Aufgebot da, ne? Malatini, Friedel in der Mitte und Pieper links auch, ist ja auch nicht seine Position.
Ja, und dafür haben sie es gut gemacht, beide, fand ich, dann in der zweiten Halbzeit.
Sehr gut. Wollen wir kurz über Amos Pieper sprechen, wenn wir jetzt schon dabei
sind? Ja, gerne, total gerne.
Weil es gibt eine Menge Statistiken auch. Vielen Dank an Nadine, hat mir eine geschickt. Angeblich Pieper am 7. Spieltag einer der zweikampfstärksten Spieler
gewesen. Das hattest du von Werder.de, ne? Du hattest mir das auch kurz noch rübergeschickt, ne? Das war die Statistik, also der Artikel von Werder.de, der darauf hinwies. Ich habe das zum Anlass genommen, da mal nachzugucken.
Ja. Da stand drin in dem Artikel 83% Zweikämpfe gewonnen.
Ja, genau.
Und was ja unfassbar gut ist.
Und ich habe dann mal auf die Seite von Bundesliga.de geguckt. Da ist er geführt als bester Zweikämpfer von Werder für das Spiel mit 10 gewonnenen Zweikämpfen. Ich krieg's allerdings überhaupt nicht übereinander gelegt. Die Statistiken bei Kicker, und wenn das jemand da draußen weiß, woran das liegt, ich als Statistik-Laie kann's nicht rausarbeiten. Bei Kicker wird Pieper für das Spiel mit 56% Zweikampfquote geführt und mit nur insgesamt 9 Zweikämpfen. Also deswegen, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich tendiere natürlich dazu, der Statistik zu glauben, auf die Werder.de sich beruft. Ja,
die haben ja auch den Videobeweis, dass es kein Torwartfehler war.
Ja, genau. Aber guck mal, sei es wie es ist, Pieper kommt überraschend in der 23. Minute auf den Platz, auf eine ungewohnte Position und ich finde, dafür macht er es gut. Und wenn er dann wirklich wäre das beste Zweikämpfer in diesem Spiel war, ey, Hut ab.
Ja.
Hut ab. Und wer hätte das gedacht, wir haben am Anfang der Saison noch gesagt, mal gucken, wie lange der braucht, um überhaupt wieder einigermaßen in Tritt zu kommen. Das ging jetzt dann doch relativ schnell.
Gehen auch nochmal Credits raus an Nadine. Cheerio, beste Grüße. Ich erinnere dich nochmal dran. Buch der Wahrheit.
Mhm.
Scheich und Scheichinnen Hot Takes, ja.
Ja.
Nadine, cheerio, Hot Take, ein bisschen Wunschdenken war dabei, gesagt, Amos Pieper kommt nach seiner Verletzungsmiseren, kommt er zurück und alle freuen sich, weil er eine wichtige Rolle übernehmen wird im Team und der Mannschaft noch helfen wird. 7. Spieltag, Hot Take, aufgegangen.
Also zumindest ein erster großer und entschlossener und bestimmter Schritt in genau diese Richtung. Weil das fand ich also auch mit Blick auf, wie das dann zustande gekommen ist und wann er überraschend rein musste, absolut bemerkenswerte Leistung. Total.
Absolut, sehe ich ganz genauso. Und die nächsten Wochen kann er das ja noch oder wird er vermutlich noch nachlegen müssen, weil das sieht ja dann doch noch... Man weiß nicht genau, was mit Jung ist, ne?
Und ja, ich hatte nur gelesen.
Fällt ja auch noch aus, Stark fällt noch aus.
Hatte noch gelesen, bei Jung, bandagierter Oberschenkel. Die ja. Jungs von, die Jungs, ah ne, hier sehe ich gerade. Ah, okay, ich sehe gerade neuer Artikel bei werder.de. Bei Jung sind es Adduktorenprobleme.
Auf den Adduktoren habe ich mal Urlaub gemacht.
Ja, wir müssen unter der Woche schauen, wie es sich entwickelt und ob ein Einsatz gegen Leverkusen geht, sagt Ole Werner.
Klingt nicht
dann,
so.
Dann, Grüll hat sich beim Foul von Wimmer eine Risswunde am Fuß zugezogen.
Alter, Wimmer, Drecksack, ey, sperrt ihn in den Keller neben Chor.
Ja, genau. Ein Doppelverlies.
Ey, ja? Aber Wimmer, entschuldige, wenn ich da noch einen kurzen Rant einstreuen darf, ne? Was für ein Drecksack. Erstmal, dass er sich da noch beschwert danach,
ja,
ist schon eine Frechheit. Und ist dir mal aufgefallen, er tritt ja seinen direkten Konkurrenten in der österreichischen Nationalmannschaft
in
die Position. Ja, natürlich.
Okay, das war
schneller Flügelstürmer bei Rangnick im Kader, Grüll, Wimmer.
Ja, sei es wie es ist, ich war Gott froh, als Grüll wieder aufgestanden ist, ne, und dann das einigermaßen ging, aber sich da wirklich hinzustellen und so zu tun, als wenn die rote Karte völlig überzogen wäre, also tut Buße, ihr Sünder, sage ich dazu. Ne?
Wie waren wir drauf gekommen jetzt?
Wir waren ganz kurz bei den Verletzten und bei den Verletzungen. Ich hatte erzählt, dass Grüll sich eine Risswunde am Fuß zugezogen hat. Ich sehe jetzt auch gerade, Veljkovic und Njinma sollen diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, steht hier.
Okay.
Bei Stark dauert es wohl noch ein bisschen. Hallo Herr Kuhlmann, Nostradamus.
Ja, wie gesagt, so verletzungsfrei eine Schale Cornflakes machen.
Ja. Ja, gut.
Wenn ich an unser letztes Leverkusen-Spiel denke, da waren wir aufgelaufen hinten mit der Dreierreihe Jung, Groß und Malatini.
Malatini, genau.
Und das war die Meisterfeier, das 0-5 in Leverkusen, das weiß ich noch. Ja, jetzt haben wir Piper Malatini wahrscheinlich.
Ja, aber immerhin Friedel.
Friedel oder...
Den ich auch wieder so gut fand, ne?
Oder wir rufen den Rolfes mal an und fragen, ob wir uns den Grosso nochmal ausleihen können.
Ja,
vielleicht.
Ja, sehr gut.
Für das Spiel, den brauchen wir vielleicht noch.
Eine Sonderspielerlaubnis.
Julian Malatini, finde ich, die zweite, vielleicht unterschätzte Mega-Entwicklung in den letzten Spielen, in den letzten Wochen. Ja.
Ja, krass, ne?
Wolfsburg hat ihn gezielt gesucht als Schwachpunkt mit Amura.
Ja.
Und er hat das so gut wegverteidigt.
Ja.
Er hat ja auch das eine Tor, ich weiß gar nicht,
das dritte, wo er den Ball so geil klaut.
Alter, das leitet er ein.
Ja, und er spielt einen Pass, perfekt temperierten Pass auf Weiser, der dann über den Flügel blank ist, reinlaufen kann und Duxch so geil bedient.
Richtig. Und das Beste daran ist nicht, dass er den Ball gewinnt, dass er den Zweikampf gewinnt und so, sondern dass er mittlerweile so schnell in den Automatismen ist, dass er sofort diesen Ball spielt.
Ja, genau.
Ohne zu überlegen, sondern es automatisch macht. Und das ist angekommen. Und nur deswegen fällt das Tor. Ne?
Ja.
Thema Automatismen.
Und Malatini. Entschuldige, Malatini, ganz kurz nur, Malatini gewinnt auch einen entscheidenden Zweikampf vor dem 1-1. Im Mittelfeld, ist da nämlich entscheidend vor einem Wolfsburger am Ball und bringt den Ball wieder ins Getümmel, von wo der Ball dann zu Duxch kommt, mit einer wirklich guten Aktion. Dann ist er defensiv, fand ich, wirklich im Rahmen der Möglichkeiten, die man gegen Amura halt hat, der einen tieferen Körperschwerpunkt hat, aber ist ein ums andere Mal wirklich gut gewesen. Er sah auch ein paar Mal wirklich schlimm aus, aber wirklich oft auch gut. Ich kann mich an eine Szene aus der zweiten Halbzeit erinnern, wo Amura ihn so in den Brummkreisel schickt und er dann einfach mit Krämpfen zusammenbricht.
Ja.
Stimmt. Die arme Sau. Aber trotzdem, also wirklich, was du gesagt hast, ne, wie er sich reingefunden hat, wie diszipliniert er auch versucht zu sein, ne?
Ja.
Finde ich wirklich, dass er das richtig gut macht. Und er ist ja auch komplett im Team drin, beim Torjubel, ne, beim Abklatschen, beim Bäckerfaust machen, wenn er einen Zweikampf gewonnen hat. Ich bin Mega-Fan.
Mega-Fan und wenn das so weitergeht, ey, weil körperlich ne, und von der Dynamik bringt er alles mit, was ein geiler Innenverteidiger braucht, so, ne?
Ja.
Woran man das auch erkennt, ist, dass Weiser nicht mehr die ganze Zeit nach hinten gucken muss und ihm zeigen muss, lauf dahin,
ja.
Ne? Sondern das weiß er ja wirklich, übrigens auch das ja eine taktische Umstellung, über die wir gleich nochmal sprechen müssen, ne? Zurück, back to basic, was uns ja stärker gemacht hat mit Weiser und Agu wieder, ne? Aber ja, dass Weiser auch sich so viel vorne einschalten konnte, geht natürlich auch nur, weil Malatini mittlerweile eine Sicherheit hat hinten und eben nicht mehr kein Bodyguard mehr braucht. Hm? Hallo?
Ja, ich, ja,
manchmal denke ich, du bist weg.
Nee, ich lass dich ausreden. Auf einmal hört dein Satz auf, weil du dich offensichtlich davon irritieren lässt, dass ich dir nicht mehr ins Wort falle.
Dann machst du doch mit Absicht.
Ja, genau. Immer auf den falschen Fuß erwischen, den Kuhlmann. Ja, ich hätte jetzt auch nochmal auf dem Zettel gehabt, irgendwie in dem Zusammenhang, die rote Karte haben wir jetzt gerade schon angerissen. Bei Grönis Verletzung, vollkommen berechtigte rote Karte. Müssen wir, glaube ich, echt keine Sekunde verlieren. Aber, und dann beim Thema Gröll, weil ich es auch zu dir ganz am Anfang der Folge schon meinte, mit nur dem Eindruck zweite Halbzeit, also stärkstes Spiel von ihm für Werder sowieso, muss man glaube ich nicht drüber diskutieren, aber ich fand ihn unterm Strich schon also bemerkenswert gut und die DAZN-Kommentatoren haben sich auch wirklich mehrfach überschlagen und meinen, ey, Andi Herzog hat es gesagt, man hätte von dem noch nicht mal einen Bruchteil gesehen von dem, was der eigentlich kann und so. Also wenn man es daran misst, freue ich mich auf den Rest der Saison, was Grilli angeht.
Ja, ich hoffe, ne, dass ihm das jetzt hilft, aber ich muss ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil die erste Halbzeit war echt eine Katastrophe.
Ja, deswegen also, wichtig, dass du das auch dazu packst.
Ja, das muss man wirklich sagen und er hat so ein bisschen, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Stay und den Torabschlüssen, weißt du? Man hat bei ihm immer noch das Gefühl, dass er, also der Ball kommt zu ihm und du denkst, der Ball, was mache ich jetzt? Ich kann tausend Sachen, ich kann eigentlich alles, aber der Ball ist weg, weißt du?
Ja, aber finde ich halt so geil, ja, das finde ich so geil, dass das deine Wahrnehmung aus der ersten Halbzeit sind, weil bei mir war es halt genau andersrum, ne? Ich sehe, wie er vor seinem Tor den Ball mit der Brust mitnimmt und praktisch kein Tempo verliert. Und denke mir so, ey, wo holst du das denn jetzt auf einmal her?
Ja? Richtig. Und da haben wir uns alle gewundert, wo er das plötzlich herholt. Ja. Aber das, ne, das war halt genau das Ding. Deswegen meinte ich, so viel ist im Kopf, dass gleich Anfang der zweiten Halbzeit, da haben wir ja sofort die Chance, in Führung zu gehen. Da vergibt Dux ja auch noch eine Riesenchance.
Ja, zwei. Zwei richtig gute Chancen.
Ja. Ne, und aber da an diesen Kombinationen, ne, wo wir dann gefährdet, da war Gröll dran beteiligt.
Ja,
und das hast du, und da hat er genau das nicht mehr gemacht, nämlich überlegt und
zu viel nachgedacht, ja, genau.
Da musste es schnell gehen, es ging, und da ist er dran gewachsen. Ja. Ne? Und dann hat er natürlich auch ein bisschen Spielglück, muss man sagen. Ne? Denn das 2-1. Das muss er ja eigentlich schon machen, wenn man mal.
Aber komm, also das ehrlich. Ist, also erstens ist das geil rausgespielt. Dieser Mega. Doppelpass ist ein Traum.
Ja.
Ja. Und er nimmt den Volley außer Luft und muss so ein langes Bein machen. Also.
Trotzdem, nach der ersten Halbzeit, ne, hätte ihm das wieder diesen Rucksack mit den Pflastersteinen umgelegt. Der war so erleichtert, dass Agu den dann reinpimmelt.
Ja, das stimmt.
Und da muss man auch wirklich sagen, reinpimmeln.
Ja.
Ne? Wie, wenn wir ehrlich sein, auch das Tor für Wolfsburg war jetzt kein Hackentrick im klassischen schönen Sinne, sag ich mal. War, ne? Nee, aber das hast du richtig und das war so wichtig. Wenn er den vergeben hätte, dann wären die Schultern wieder runter und ne, dieses kleine Pflänzchen Selbstbewusstsein vielleicht wieder ein bisschen weg gewesen. So, und dann aufgeblüht so. Und auch bei Agu, ne, da siehst du, von welchen kleinen Details so ein Spiel abhängt. Denk an die Szene Freiburg. Dux schlägt für Agu auf, der nimmt ihn Volley, tunnelt Atubolu fast, aber der Ball geht nicht rein.
Ja, ja, ja.
Und es heißt Riesenchance vergeben. Ja, am Ende verlieren wir das Spiel, weil wir nicht in Führung gehen. So, in diesem Spiel geht er auch durch die Beine oder irgendwie unterm Torwart durch. Und fällt aber rein.
Ja, genau.
Ne? Und das ist der Game Changer dann für uns.
Ja.
Und das ist der Change, das ist ein, ja, Mind Changer für Gröll zum Beispiel, wonach er dann viel leichter aufspielen konnte, ne? Weil er dann da ja auch das Tor vorbereitet. So, das ist halt immer von solchen Kleinigkeiten hängt dann so ein Momentum ab.
Ja. Ne? Bei Duxi genau das Gleiche, oder?
Ja, der Duxch war wirklich überragend. Ja. Also,
ich wollte gerade schon fragen, wie lange dürfen wir jetzt einfach nur mit dem Finger auf das Wolfsburg-Spiel zeigen, wenn wieder irgendjemand kommt? Und also tut mir leid, es hieß gestern die ganze Zeit so, also, ja, super Leistung, zwei Assists, ein Tor, der ist an allen Toren beteiligt und zwar entscheidend. Ja, selbst das Tor von Agu, in die Szene kommen sie gar nicht, wenn Duxch nicht diesen genialen Pass mit seinem Ballett Schritt da auf Grüll spielt.
Den er mit Außenriss rüberlupft.
Genau, richtig.
Im 16er auf Grüll. Ja. Ja, und zwar direkt. Also ja. Ich sag mal, lass das Jamal Musiala machen in einem Bayern-Spiel. Dann wird im Doppelpass ist aber...
Ja.
Ne?
Ja.
Sag ich mal, dann wird bei Alfred Draxler wird's aber feucht im Höschen. Weißt du, ja, was ich meine? Dann kommt acht Wochen lang Monolog, wie Weltklasse das ist. Und das meinte ich auch wieder, ne? Weißt du noch, letzte Woche hatten wir diese Statistik mit Duxch, ne?
Ja.
Ein Tor, ein Assist im 16er, das ist wenig.
Ja.
Ne? Das ist nicht genug so. Wenn du das siehst, der Assist auf Weiser zum 1-1,
mhm,
Weltklasse, ja?
Ja.
Taucht aber in der Statistik nicht auf, weil ist ja kein Assist aus dem 16er.
Ja, das meinten wir ja letzte Folge auch schon so, ne? Ja. Dass ehrlicherweise er eigentlich es auch sowieso mehr liebt, außerhalb des 16ers seine Aktion zu haben.
Ja. So. Und wie gesagt, es gibt auch Statistiken, die in denen er mit Recht nicht gut aussieht. Ne? Da möchte ich nichts mit Kopfball und Zweikampf, so müssen wir nicht drüber reden. Aber so viel zum Thema Statistiken, wie schwierig das ist. Wir haben es ja eben schon bei der Pieper-Zweikampfquote, wo du drei Quellen und vier verschiedene Zahlen hast,
ja,
ne? Die unterschiedlich die sind. Und halt auch dieser vorletzte Pass für das Agu-Tor taucht auch in keiner Statistik auf, weil es auch kein Assist ist.
Ja.
So, das meine ich nur, ne?
Ja.
Anyway, Statistiken und Zahlen sind da nicht immer
alles. Ist Duxch Man of the Match für dich?
Ja, ich glaube schon, oder? Ja.
Duxch oder Weiser?
Weiser könnte das auch gut sein, ja. Beide Kicker 11 des Tages?
Ja, genau. Und bei Duxch, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe noch einen Rant-Tweet bei X geschrieben vor seinem Tor, eben nach diesen beiden wirklich teilweise ja kläglich vergebenen Großchancen, die er noch hatte, ne? In der ersten Halbzeit. Das eine ist ja wirklich dieser wirklich gute Pass von Grüll, den er so am Tor vorbeilullert.
Ja.
So, wo ich dachte, so, nee, du kannst auch gerne mal ein bisschen gefährlich aufs Tor bringen.
Ja.
Und der zweite ist halt mehr oder weniger eine Kopie seines Tores, bloß beim ersten, den er vergibt, da platziert er ihn nicht so gut. Und dann sein Tor platziert er ja wirklich direkt so unhaltbar gut.
Ja, und das war der schwerste von den drei.
Ja, genau.
Muss man mal sagen.
Ja.
Ne? Also der erste, ja, da kommt, könnte man vielleicht sagen, der Pass von Grüll ist ein bisschen lahm, ein bisschen in den Rücken oder so. Aber muss er sehen, dann muss er den halt mitnehmen. Er hatte ja Platz. Das war wirklich kläglich. Und er geht dann ja irgendwie 7 Meter rechts, kullert er vorbei.
Er kullert, genau.
Also wirklich. Und der andere, okay, den will er, ne, da kommt er auch von der Seite, hast recht, das ist so eine Kopie. Und er ist halt bemüht, den irgendwie aufs Tor zu bringen.
Ja.
Aber dann so kontrolliert und so weich und
also mittig.
Arschlos.
Ja.
Und der dritte war der schwerste.
Ja, und den macht er wirklich so gut, ne? Ja. One Touch, Ball ist halb hoch und er drückt ihn wirklich ins lange Eck. Das war Hut ab.
Ja, warum dann die zweite Halbzeit, ne? It's all about Räume. It's all about spacing. Ja.
Ich liebe deine Stimme. Ich liebe deine Stimme, wo man richtig hört. Der hat gestern einfach den Laden zusammengebrüllt.
Könnte sein, dass ich noch etwas.
Wie Anton vor 4 Jahren.
Kirchenchor. Ja. Nein, aber it's all about spacing, ne? Wir starten gut ins Spiel. Wolfsburg trifft zum 1-0, ja? Hat danach die Spielkontrolle, weil sie sich zurückziehen und wir öffnen müssen, ja? So, dadurch sind wir ausgebremst und Wolfsburg hat in der Umschaltbewegung bessere Szenen und wirkt wie die bessere Mannschaft. Dann kommt der Ausgleich, wir gehen in Führung, die kriegen eine rote Karte. It's all about spacing. Ja, das Setting ist plötzlich ein ganz anderes. Ne?
Ja.
Selbst wenn die keine rote kriegen, wenn wir führen, müssen die kommen. Und das ist überhaupt nicht ihr Spiel, weil die auch lieber umschalten, genau wie wir. Und wenn die dann kommen, müssen sie einen nach vorne schieben oder zwei Spieler mehr. wenn wir den Ball holen, haben wir dadurch Räume und du hast dann diese geilen Welpenangriffe, ne, die ja auch Grüll, Schmied und Duxch. Das war dann ja auch, war das zum 4:1 dann dieser klassische Konter, ne? Zetti wirft ihn bis zur Mittellinie und dann geht das zack, zack, Schmied, Duxch, ja, Grüll, genau. Kreuzen, Tempo eingespielt, Lücke reißen und ne, dann nimmt Grüll ihn mit der Brust mit und ist dann ja fast schon zu weit abgetrieben schon, hat dann das Spielglück dann endlich mal und der Ball geht noch rein. Aber so, aber das liegt natürlich nur an, daran, wer das Tor schießt und wer in Führung ist. Und da wollte ich eben noch sagen, der Ausfall von Arnold hat denen so wehgetan.
Ja. Ja, das hast du im Vorgespräch auch schon gesagt. Dass, also, das ist, dass man da den Grund für suchen kann, aber es ist im Prinzip genau das, was uns ja mit Linen auch gegen Freiburg passiert ist.
Richtig.
Ja.
Genau, die Kontrolle in der Mitte ist denen komplett, da war niemand, der das ausfüllen konnte und deswegen hatten plötzlich in der zweiten Halbzeit Schmied und Duxch, die konnten ja im Zentrum machen, was sie wollten.
Ja, genau. Ja, also, und jetzt, wo du sagst, bin ich auch komplett bei dir. Also da, denen fehlte komplett die Struktur im defensiven Mittelfeld.
Ja, was vorher dann, ne, dieses... Ja. Winning Ugly, ne? Oder im Prinzip so ein bisschen wie Freiburg auch, ne?
Ja.
Dass die dann im Zentrum stehen und dann sieht's halt scheiße aus, das ist denen egal.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Und dann hatten wir ja auch noch, wir hätten ja fast das 2-2 gekriegt, ne? Nach diesem Linienfehlpass.
Oh ja, oh Gott. Wo er noch, wo er nach dem Pass noch, man sieht am Bildschirmrand, wie er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
Ja. Ja.
Als Amorat dann auf das Tor zuläuft.
Richtig.
Ja, krass, total. Das stimmt, und dann hat er zum Glück etc. gut den Winkel zugemacht, muss man auch sagen. Und ja. Amorah, ein Glück, versucht das mit der Brechstange, ne? Wenn er da ein bisschen überlegter bleibt. Ja, mein Lieblings, etc. kann sich mittlerweile immer auf, also kann das Bier, was er Malatini für die Rettungsaktion gegen Hoffenheim zahlen muss, kann er sich jetzt, kann er direkt von Linen weiterleiten an Malatini.
Ja. Das war wirklich so ein Schreckmoment, weil in der Situation Linen macht so einen geilen Stil. So einen typischen Linen-Stil, wo er den Ball holt, weil er das riecht. Ja, und man dachte schon, oh gut, ne? Und dann spielt er den dann so zurück. Und man denkt, nein!
Ja, genau, so nein!
Warum?
Alles wieder mit dem Arsch eingerissen. Ja, ja, genau. Aber umso glücklicher, und auch das gehört vielleicht zum Spielglück, dass der dann halt eben nicht fällt.
Ja, so. Also wir hatten das Spielglück, was uns vielleicht gegen Freiburg ein bisschen gefehlt hat. Wir haben aber auch, denke ich mal, das Ding nochmal gedreht, weil wir das einfach wollten und weil wir auch einen Plan hatten und weil sich Spieler in der zweiten Halbzeit so gesteigert haben, Stichwort Grüll. Und auch Romano Schmid, den vergisst man ja häufiger mal, weil der jetzt nicht so viel Scorer auf dem Zettel hat. Aber eigentlich müsste die Folge heißen Marvin Schmidi.
Und die Grüllabfuhr.
Grüllabfuhr. Das der gehört irgendwie dazu. Und auch Ole hat ihn nochmal gelobt, explizit nach dem Spiel auf der Pressekonferenz.
Ja. Ich habe jetzt gerade parallel mal die Tabelle aufgemacht. Das sieht schon geil aus, ne?
Ey.
Also wir sind jetzt Achter.
Ja.
Und haben, also gut, nach unten Polster, haha, aber einfach mit Blick auf wen wir schon gehabt haben, ist das schon in Ordnung, ey.
Es war auch eins meiner Highlights auf der Pressekonferenz. Ey, Ole Werner, ich finde den jeden Tag geiler. Das war so lustig. Dann wurde er jetzt auswärts, ey, Auswärtstabelle. Wir sind, glaube ich, Zweiter hinter Bayern.
Ja, Zweiter, genau.
Ja, unfassbar.
Ja.
Aber natürlich kam die Frage nicht, warum habt ihr das wieder so geil gemacht und so, sondern, ja, warum klappt es denn zu Hause nicht?
Ja.
Was ist denn da mit dem Nebelhorn? Drei Spiele, null und woran liegt denn das und so? Ja. Und Ole Werner war so geil. Ich meine, er ist ja wirklich, haben wir auch schon festgestellt, ne? Der ist so ein bisschen das Aufblühen des haarlosen Fördejungen. Aber meinte so, ja, da kann ich, woran das liegt. Also dann guck dir mal die Tabelle an, gegen wen wir auswärts gespielt haben. Und guck dir die Tabelle an, gegen wen wir schon zu Hause gespielt haben. Und wenn du das siehst, meinte er, da bist du auf einer ganz heißen Fährte.
Heißen Spur, super.
Einer ganz heißen Spur. Ja, und das stimmt natürlich, ne? Also das ist ja klar, wenn du zu Hause Freiburg, Dortmund, Bayern hattest, die, glaube ich, zwei der Top 3 sind. Freiburg ist Dritter.
Ja.
Ne?
Ja,
und
ja. Und Bayern Tabellenvorher, genau.
Und auswärts wir ja eine Menge Kundschaft hatten, die ja jetzt, also die Abstiegskandidaten, die ganz heißen, ja, die drei unten, hatten wir ja noch
gar nicht. Wir hatten bislang eigentlich vorrangig Teams, mit denen wir uns vor der Saison so ungefähr auf Augenhöhe gesehen haben.
Genau.
Ne, also Mainz, Hoffenheim, Wolfsburg, Augsburg.
Richtig.
Ja.
Mainz, Hoffenheim, was war das noch?
Augsburg und Freiburg. Mainz, Augsburg, Hoffenheim und Freiburg. Nee, Quatsch.
Hä? Wo war denn das vierte Auswärtsspiel?
Bin ich doof? Hoffenheim, Augsburg, Mainz und
Wolfsburg. Ja, Wolfsburg, genau, Mann. Wolfsburg. Ey, da, vier Auswärtsspiele bei, ich sag mal, Teams, die auf unserem Level, die zwar finanziell
ja
mehr zur Verfügung haben, ja, sag ich mal, aber mit denen wir sportlich uns messen dürfen. Und ja, die, davon hatten wir vier auswärts und haben drei gewonnen und eins unentschieden.
Ja, genau.
Alter, und die haben wir in der Rückrunde alle zu Hause.
Alle zu Hause, aber dafür haben wir auch die ganzen Knüppel auswärts. Das finde ich auch ja ein bisschen schwer.
Ja, okay. Aber bisher kann man wirklich damit sehr, sehr zufrieden sein.
Ja, mit diesem, ja, das, total. Finde ich total. Und ne, wir haben jetzt auch pünktlich noch vor Aufnahme, haben wir es auch wahrgemacht, haben die Ankündigung aus der letzten Folge umgesetzt, ja, und den W-Trend veröffentlicht. Also alle fleißig bei X mal reingucken und an der Umfrage dem W-Trend teilnehmen. Kurzes, wie hat Thomas das so schön genannt? Wie hast du das genannt? Fiebermessen.
Das, ja? Fiebermessen.
Das Fiebermessen.
Vorne, hinten, oben, aber oben, auch, ne? Während der Saison. Ja, sehr gut. Und jetzt ist während der Saison. Also ja, ne, genau. W-Trend, also wir haben nicht die Ergebnisse veröffentlicht. Ne? Wir haben es halt, das sind glaube ich 5 oder 6 relativ zeitlose
Fragen. Sechs Fragen.
Ja. Wie man sich als Werder-Fan fühlt. Also wirklich mal Fiebermessen einmal, ja, kurz Finger.
Wir, wenn wir die Ergebnisse notieren, die Umfrage läuft noch bis Donnerstagmittag, haben wir uns als Zeitpunkt ausgewählt, weil dann kurz danach die Spieltags-PK für das Leverkusen-Spiel am Samstag ist. Ja. Wir wollen dann in Folge 210, wollen wir ja dann die Ergebnisse uns mal angucken. Die Folge kommt noch vor dem Leverkusen-Spiel. Da gucken wir mal, dass wir Ende der Woche irgendwie noch eine aufnehmen.
Die Ergebnisse dann auch vergleichen mit den Ergebnissen aus dem ersten W-Trend, der genau vor dem ersten Spieltag
richtig
erhoben wurde und wo ihr auch reichlich mitgemacht habt. Und Ziel genau ist halt so ein bisschen, ja, so eine Fieberkurve durch die Saison zu genau sehen und auch praktisch vielleicht auch mit den eigenen Ansprüchen abzugleichen, ja, die Realität. Und ja, sind wir gespannt. Also, und ja, wir dachten jetzt, das ist ein guter Zeitpunkt, 7 Spieltage um.
Ja, müssen wir noch dazu schreiben, wann wir diesen Zwischenstand abgefragt haben, denn ich gehe mal davon aus, dass das Spiel gegen Wolfsburg an einigen Punkten doch Einfluss haben könnte auf die Art und Weise, wie die Fragen beantwortet wurden.
Ja, klar, aber das ist ja auch, ne, das ist Absicht, allgemeine Wohlbefinden, das hätte ja auch bei einer 0-5-Niederlage ja, Auswirkungen
einen auf Ausschlag die gegeben, ja, natürlich.
Stimmung gehabt. Und wir haben ja mit Absicht ja gesagt, wir machen es nach Wolfsburg. Ne?
Genau.
Ergebnisse ja kommen natürlich ins Buch der Wahrheit, genau ja wie die tollen Hottakes, die da schon drinstehen, von denen ja, wie gesagt, Cheerio, beste Grüße, Amos Pieper ja schon in eine gute Richtung geht.
Ja.
Grüße möchte ich noch loswerden an Björn aus Oldenburg, der mir noch angeboten hatte, auch ein treuer Hörer, beste Grüße. Der hatte noch eine Karte über für Wolfsburg und fragte, ah, ey, willst du mit? Ja,
ja,
so war aber für, ich hatte Frühschicht noch und dann ein bisschen, ne, habe ich gesagt, und dann, wir hatten auch drüber gesprochen, ah, Wolfsburg, Auto House of Pain ist jetzt nicht mein Traumausflug, sag ich mal.
Ja.
Wär ich mal mitgekommen, ne?
Das wäre allerdings auch ins Buch der Wahrheit gekommen als Anekdote. Jetzt musst du leider am Samstag gegen Leverkusen wieder mit mir vorlieb nehmen.
Ja, und dann gibst du wieder Arsch voll, du.
Ja, wenn wir im Stadion sind, gibst du wieder Arsch voll. Ja, aber immerhin sind wir mal wieder zusammen im Stadion. Das ist doch ja eine Perspektive, die sich lohnt.
Wahnsinn übrigens wieder die Zahl der Fans, die mit war.
Krass.
In Wolfsburg.
Ja.
Also man hat auch während des Spiels eigentlich nur Werder gehört.
Ja.
Die komplette Zeit muss
ja,
man
ja, und sagen, die Spieler meinten das auch in den Nachspielinterviews, ne? Jetzt guckt euch das mal bitte an. Hier Kollege Heiko Neugebauer von Radio Bremen, der halt eben unter anderem auch geschaltet hat gestern, sagt halt auch, bitte jetzt einmal kurz hinhören, das hier ist ein Werder-Auswärtsspiel.
Ja.
Sinngemäß. So, ne? Also,
gut
ab mal wieder.
Ja, Hammer, oder? Und wie gesagt, das ist ja, ja, ich sag mal, das ist ja nun kein schönes Ausflugsziel, sondern eins, ja. was man sich wollen. Schön, was man genau. sich schön spielen muss. Aber das hat ja geklappt. Oh Mann, nochmal vielen Dank für dieses Spiel, Werder Bremen.
Ja, aber war das geil. Fliegt man wieder durch die Woche in Richtung Leverkusen. Das ist, ehrlicherweise ist der Wochenstart nach so einem Spiel ist wirklich echt immer ein Traum.
Ja, keine Termine und noch leicht einsitzen. Ganz normal am Montagmorgen. Ich möchte noch eine kleine Empfehlung abgeben, und zwar zu dem Spiel, wenn ihr das nochmal crossmediales, komplett verwöhnen Programm euch nochmal reinziehen wollt. Der NDR hat nochmal Artikel, Spielbericht und auch Audio-Interviews, vermutlich auch vom Kollegen Heiko Neugebauer geführt, oder könnte sein, zumindest am Spielfeldrand, unter anderem mit Marvin Ducksch, ja, der so ein bisschen schnackt, wie das war auf dem Feld, weil das ja auch so ein Auf und Ab war und so weiter, haben wir ja eben ausführlich drüber gesprochen. Und wie auch das Team damit umgegangen ist, nachdem er da wieder ein, zwei Großchancen verballert hat. Ja, und er äußert sich auch zu den vielen Auswärtsfans und so. Also ist wirklich ein sehr nettes Interview, wo man auch nochmal so ein bisschen raushört, was das für eine gute Chemie da in der
Truppe und ist. Selbstverständlich findet ihr das auch bei der ARD-Anstalt, die eigentlich für Werder Bremen zuständig ist.
Ja, entschuldige.
Ja, kein Problem. Ich bin nicht sauer, nur enttäuscht.
Ja, ihr könnt ja den NDR dann verlinken, wenn ihr.
Ich habe deine Adresse an Heiko Neugebauer weitergeleitet. In diesem Sinne, ich hätte eigentlich am liebsten Thomas Satz vor seinem Programmhinweis als Schlusssatz für diese Folge gehabt. Ne, montags keine Termine und leicht einsitzen. Das wäre der perfekte Schlusssatz für diese Folge direkt nach dem Sieg in Wolfsburg gewesen. Aber sei es wie es ist, wir ziehen jetzt hier den Schlussstrich. Versprechen euch, dass wir unser Bestes geben, um noch eine Leverkusen-Folge vor dem Samstag abzusetzen. Denn wir wollen ja auch nochmal gemeinsam auf den W-Trend gucken. Aber bis dahin genießen wir erstmal diese Euphorie. Und ich musste Thomas heute schon einfangen, der eigentlich dachte, Werder spielt am Mittwoch schon Pokal. Nein, das ist erst nächste Woche.
Mittwoch ist Pokal?
Nein, genau so. Ich muss umplanen. Nein, am 30.10. Thomas, du kannst dich wieder, wir können uns alle nochmal in Ruhe hinlegen und genießen wir es. Fallen wir uns alle selig, mindestens virtuell in die Arme und genießen den Spaß, solange er noch warm ist.
Ja. Es kann Sinne, ja auch mal was klappen.
Genau. Ne? Haut rein, schöne Woche und wir hören uns vor dem Leverkusen-Spiel.
Danke fürs Hören.
Bis dann.